Divan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Beate Meyer-Frankenfeld. Schön, dass Sie dabei sind bei einer Stunde Literatur.
Gott hat dir eine Zunge gegeben, damit du sprichst, sagte Mutter. Wenn sie wütend wurde aufgrund der Sprachlosigkeit zwischen uns, fuhr sie sich mit der Hand in den Mund, fasste mit zwei Fingern nach ihrer Zunge und rief, das hier, das ist zum Sprechen da. Das ist es, was den Menschen ausmacht. Sprich, Junge, sprich.
Der Berliner Schriftsteller Dennis Utlu beim diesjährigen Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sprechen macht den Menschen aus, erzählen auch. Literatur ist also etwas sehr Menschliches, über das man bestens streiten kann. In Klagenfurt war sich die Jury überhaupt nicht einig über Utlus Text. Wir entscheiden uns. Außerdem stellen wir den jüngsten Streich des Bestsellerautors Jonathan Coe vor, der in eine Familiengeschichte sehr viel britische Wirklichkeit packt und auch noch erzählt, was die mit der Schokoladenfabrikation zu tun hat. Vor 2 Jahren feierte die Literaturwelt in Frankreich eine Sensation. Verschollene Manuskripte eines großen, aber umstrittenen Autors waren aufgetaucht, Louis-Ferdinand Céline. Nun ist der erste Roman aus diesem Fund auf Deutsch zu lesen. Wir sprechen mit dem Übersetzer. Petra Ivanov, die Spezialistin für Spannung aus der Schweiz, beginnt eine neue Trilogie. Als Hörbuch empfehlen wir eine Geschichte von Andrei Kurkow und natürlich gibt es wieder ein Literaturrätsel für Sie. Ist Boris Johnson eine reale oder doch eine eher fiktive Figur? Diese Frage stellte sich der britische Autor Jonathan Coe, als er sich eine Liste zum Personal seines neuen Romans schrieb. Johnson kommt auch darin vor und erschien dem Schriftsteller beinahe wie die Besetzung einer ausgedachten Rolle. Das Erfundene und das Wirkliche, das Private und das Politische. Coe ist ein Meister darin, das alles in gut lesbare Romane zu fassen. Bourneville heißt sein neues Buch. Astrid Meierle hat es gelesen und mit Jonathan Coe gesprochen.
Bourneville, jene Kleinstadt, die Jonathan Coes großartigen neuen Roman den Titel gibt, ist der Sitz einer bekannten britischen Schokoladenfabrik. Cadbury-Schokolade, die entgegen der im Roman heftig diskutierten EU-Norm nicht allein auf Kakao basierende Fette enthält, wird zu einem Paradebeispiel der britischen Politik und symbolisiert letztlich auch jene Ereignisse, die den Brexit in Gang setzten. Cadbury markiert die nationale Gesinnungslinie, entlang derer auch zwischen den Familienmitgliedern der Lambs Grenzverläufe spürbar werden. Verschärft durch die Familiengeschichte. Zum einen wuchs die 1934 geborene Mary Lamb, die Hauptfigur des Romans, in Bourneville auf, zum anderen arbeitete ihre Mutter während des Zweiten Weltkriegs in der Schokoladenfabrik, die in dieser Zeit zur Munitionsherstellung umfunktioniert worden war. In den 60er Jahren reiht Mary für ihre Kinder täglich Schokoladentafeln auf dem Kaminsims auf. Die englische Cadbury gegen die deutsche Milka liefert den Plot für einen komischen Schokoladenkrieg, den Marys pubertierende Jungs Jack, Martin und Peter inszenieren. Gleichzeitig eine groteske Anspielung auf die Auseinandersetzung zwischen England und Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Eine von vielen äußerst amüsanten Szenen im Buch, in denen Tragik und Komik jäh aufeinanderprallen. Wie kommt der Humor in die Geschichte? Jonathan Coe.
I don't plan it. It comes spontaneously. And if it's not coming, then I start to get a little anxious.
Ich plane das nicht. Der Humor kommt spontan und wenn er nicht kommt, dann werde ich ein wenig nervös. Dann habe ich das Gefühl, mit dem Buch stimmt etwas nicht. Für mich ist es eine selbstverständliche Sache, dass alle paar Seiten ein ganz natürlicher Humor auftaucht. Andernfalls erzähle ich die Geschichte nicht wirklich gut.
Den dramaturgischen Leitfaden liefern die großen Ereignisse des britischen Königshauses in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter anderem die Krönung von Königin Elizabeth, die Hochzeit von Diana und Charles und schließlich Dianas Begräbnis. Viele Engländer haben sich zu Elisabeths Krönung im Jahr 1953 ihren ersten Fernseher ins Haus geholt. Jonathan Coe weiß, die Medienrevolution geschickt zu nutzen. Er erzählt die Ereignisse um das Königshaus, aber auch andere, wie die Fußball-Weltmeisterschaft England gegen Westdeutschland, aus der Perspektive der vor dem Fernseher versammelten Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde. Es entsteht ein Kaleidoskop verschiedenster, auch widerstreitender Kommentare und Gedanken zu den nationalen Ereignissen, in denen sich auch die Familiengeschichte der Lambs spiegelt. Etwa die Hochzeiten und Paarbeziehungen bei der Hochzeit von Charles und Diana. Wie kam es zu der Idee, den gemeinsamen Blick auf die bewegten Bilder als ein Leitmotiv einzusetzen?
A few years ago I published a novel called Middle England, which has a scene where...
Vor ein paar Jahren habe ich meinen Roman Middle England veröffentlicht, der eine Szene enthält, in der viele verschiedene Familien in verschiedenen Häusern vor dem Fernseher sitzen und die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von 2012 sehen. Das war eine gelungene Szene. Ich habe es genossen, sie zu schreiben. Denn sie bot die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Reaktionen auf ein öffentliches Ereignis darzustellen und auch den Geist einer Nation in einem bestimmten Moment. Daher war meine erste Idee, Bourneville könnte ein Roman sein, der nur aus solchen Szenen besteht, in denen Menschen ein öffentliches Ereignis beobachten oder daran teilnehmen.
Jonathan Coe gelingt es, starke Charaktere zu zeichnen, wie Mary, deren Ende, so erzählt es der Autor im Nachwort, auf dem Tod der eigenen Mutter basiert. Ihr Sohn Peter ist zweifellos eine der interessantesten Figuren im Buch. Mary animiert ihn, als Kind seine Geige mit in den Urlaub zu nehmen. Der Junge baut tatsächlich frühmorgens neben dem Campingwagen seine Notenständer auf und weckt die Schafe mit Tönen von Johann Sebastian Bach. Welche Freude Jonathan Coe damit hatte, Musik auszuwählen, die Peter später als professioneller Geiger zu bestimmten Anlässen spielt, beweist ein im Buch abgedrucktes Konzertprogramm mit Werken von Gabriel Fauré und Olivier Messiaen.
Peter, who, as I said, is in many ways based on me.
Die Figur von Peter basiert in verschiedener Hinsicht auf mir. Nur machte ich ihn zu einem Geiger statt zu einem Schriftsteller. Dann dachte ich, welche Art von Musik könnte er aufführen? Außerdem wollte ich, dass dem Kapitel zu Dianas Begräbnis ein konzeptuelles Programm zugrunde liegt. Ich wählte Fauré, weil ich das Klaviertrio liebe. Dann hörte ich von Messiaen das Quartett für das Ende der Zeit und dachte, das passt perfekt, weil der Part für die Violine sehr anspruchsvoll ist und er eine Herausforderung für Peter sein würde.
And would be a great challenge for Peter.
Bei alledem liefert Bourneville eine Mentalitätsgeschichte der Briten. Egal ob Schokoladenkrieg um Cadbury und Milka oder die Fernsehereignisse der britischen Krone, diese Szenen enthalten Anspielungen auf Wendepunkte in der Geschichte der Engländer, die von den Familienmitgliedern der Lambs sehr unterschiedlich gedeutet werden. Ein herrlich tragikomischer Roman.
Astrid Meierle über Bourneville, den neuen Roman von Jonathan Coe, in der Übersetzung von Katrin Hornung und Juliane Gräbener-Müller für 28 Euro im Folio Verlag zu haben. Am 28. September ist der Autor im Literaturhaus München zu Gast. Es könnte ein kurzweiliger Abend werden. Und das hier ist die Französin Pauline Gros mit einem Song über ein verstörtes Ich, mit Fehlkontakten in den eigenen Schaltkreisen. Faux Contact. Je sens des faux contacts dans le métal de mes circuits.
À défaut de contact, la lumière s'est évanouie. Je sens des faux contacts dans le métal de mes circuits. À défaut de contact, la lumière s'est évanouie.
Ferdinand Céline, das ist ein Autor, an dem man sich abarbeiten kann, sich abarbeiten muss. Einerseits gilt er als bedeutender Vertreter der französischen Literatur im 20. Jahrhundert. Einer, der den Roman erneuerte, einen scharfen, ruppigen Stil zwischen Mündlichkeit und Kunstsprache pflegte und, andererseits, Verfasser antisemitischer Hetzschriften war und sich im besetzten Frankreich mit den Nazis gemein machte. 1944 floh er, um der Verfolgung wegen Kollaboration zu entgehen, erst nach Deutschland, dann nach Dänemark. Seine Manuskripte ließ er in seiner Pariser Wohnung zurück und fand sie nicht mehr, als er 1951 zurückkam. Zeitlebens sah sich der Autor als bestohlen und um seine Arbeit betrogen an. Vor 2 Jahren dann eine spektakuläre Entdeckung. Über 5000 Manuskriptseiten. Echter, bisher unbekannter Céline. An einen Kulturjournalisten übergeben, landete das Konvolut schließlich beim Verlag Gallimard. Der erste Band aus diesem Fund liegt nun auf Deutsch vor. Krieg heißt der schmale Roman aus den 30er Jahren. Schonungslos wird darin die Brutalität des Ersten Weltkriegs beschrieben.
Ich habe dann wohl noch einen Teil der folgenden Nacht so dagelegen. Das linke Ohr fest an den Boden geklebt mit Blut, den Mund auch. Zwischen beiden gewaltiger Lärm. Ich schlief inmitten dieses Lärms und dann fing es an zu regnen, ein richtig dichter Regen. Kersuson neben mir war sackschwer unter dem Wasser hingestreckt. Ich bewegte einen Arm auf seinen Körper zu, hab angefasst. Mit dem anderen ging es nicht mehr. Wusste nicht mal, wo der war, der andere Arm. Der war weit hoch in die Luft geflogen, wirbelte durch den Raum und dann kam er wieder runter, mir an der Schulter zerren, am nackten Fleisch. Das ließ mich jedes Mal losbrüllen. Und dann wurde es noch schlimmer. Danach dann konnte ich noch weniger Lärm machen, mit meinem Geschrei immer noch, als der grauenhafte Krach, der meinen Kopf durchfuhr, tief drinnen, wie ein Zug. Es half nichts, sich zu wehren. Da konnte ich zum ersten Mal in diesem ganzen Brei voll vorbeipfeifender Bomben schlafen. In so viel Lärm, wie man sich nur vorstellen kann, ohne ganz und gar weggetreten zu sein. Mit anderen Worten, schlicht im Grauen. Außer während der Stunden, wo sie mich operiert haben, bin ich seitdem nie wieder ganz weggetreten gewesen. Seit Dezember 14 habe ich immer in so grässlichem Lärm geschlafen. Der Krieg hat mich im Kopf erwischt. Er ist in meinem Kopf eingesperrt.
Eine Passage aus Krieg von Louis Ferdinand Céline. Aus Berlin zugeschaltet ist mir Hinrich Schmidt-Henkel, renommierter Literaturübersetzer, vor allem aus dem Norwegischen und Französischen. Vor 20 Jahren hat er Célines Hauptwerk ins Deutsche übertragen, Reise ans Ende der Nacht, und jetzt auch diesen Roman. Herzlich willkommen im Divan.
Guten Tag.
Ja, wie war das, Herr Schmidt-Henkel, als Sie von diesem Manuskriptfund erfahren haben? Wussten Sie da gleich, dass Sie das wieder machen wollen?
Also ich muss gleich zu Anfang eine große Ambivalenz eingestehen. Céline als Autor und Céline als ein Werk, das man übersetzt, Céline für einen Übersetzer, ist etwas Hochinteressantes, bereits in der Person des Autors und seines Schreibens sehr Zwiespältiges. Ich habe vor zweieinhalb Jahren fertiggestellt die Neuübersetzung von Tod auf Raten, Mora Crédit, und war danach überzeugt, nie wieder Céline. Ich war eigentlich fertig mit Céline und wusste aber, da gibt es diese Tausenden von Seiten, und habe dann gedacht, okay, Guerre, Krieg, 130 Seiten, das kannst du machen. Jetzt steht natürlich schon das nächste an mit Londres, was dann wieder einiges länger ist. Aber das ist ein Autor, der mich lange begleitet, und diese Ambivalenzen bleiben auch.
Wenn wir vielleicht erstmal drauf gucken, worum es geht in diesem Buch. Der Protagonist des Romans, Ferdinand, wird gleich im Herbst 1914 schwer verwundet im Ersten Weltkrieg, schafft es dann in ein Lazarett. Aber auch dieses Lazarett ist ein Schreckensort, kann man sagen, ganz abgesehen vom körperlichen Leiden. Ein Ort der Niedertracht sogar. Die Menschen belauern sich, verraten sich. Ein Soldat, der sich in den Fuß geschossen hat, um weiterem Kriegsdienst zu entgehen, wird von der eigenen Frau verraten und hingerichtet. In der Frontstadt blüht die Prostitution. Es gibt eine fast sadistische Krankenschwester, die sich an den Verwundeten vergreift, sie immer wieder masturbiert, malträtiert mit Kathetern. Das ist also wirklich ein ziemlich wüster Text. Sie haben das Übersetzen mal beschrieben als Schreiben wie der Autor, aber in meiner Sprache. Wie fühlt sich das an bei so einem Buch?
Das kann sich zum Teil ziemlich aufreibend anfühlen und auch ziemlich eklig. Diese Krankenschwester ist nekrologisch, die öffnet auch Särge und schlabbert an den Toten rum. Und das wird sehr, sehr deutlich und drastisch beschrieben. Man kann, wenn man will, aus einer bestimmten Perspektive dieses Buch auch als eine große Verteidigung der Menschlichkeit lesen, weil es so unglaublich drastisch mit diesem Pandemonium zeigt, was der Krieg aus den Menschen macht. Sie haben den Freund erwähnt, der von seiner Frau verraten werde. Nun muss man sehen, der Freund ist ein dreckiger, mieser Typ, der seine Frau zur Prostitution zwingt und sie betrügt vor ihren Augen. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass die dann seine Selbstverletzung denunziert. Also es gibt niemanden, der in diesem Gewirr, in dieser Gemengelage von Grausamkeit und Überleben wollen, wirklich eine ganz saubere Weste hat.
Es gibt ja so eine Art Grundgrollen in diesem Roman, auch auf der Inhaltsebene, dadurch, dass der Protagonist durch eine Kugel hinterm Ohr von schrecklichem Lärm im Kopf geplagt ist und auch von Schwindel. Das sind Dinge, die Céline selbst erlebt hat nach einer eigenen Verletzung. Auch dagegen muss sich ja diese harte Erzählstimme sozusagen immer wieder durchsetzen, oder?
Ja, das ist etwas, was man in dieser Form noch gar nicht so wahrgenommen hat. Es wird immer Célines Kriegsverletzung erwähnt und dass ihn das auch lange Zeit noch beschäftigt habe. Aber er beschreibt hier tatsächlich seine eigenen Verletzungen am Arm und hinterm Ohr. Und es ist Tatsache, dass er sein Leben lang schwerste Ohrgeräusche hatte. Also damit will ich keinerlei Larmoyanz, Opferhaltung, Selbstmitleid, Geiferei gegen Andersdenkende, gegen Juden und so weiter verteidigen, für die Céline ja auch sattsam bekannt ist. Aber das ist eine Sache, die hier auch diesen Roman sehr, sehr stark bestimmt, in der Tat. Das ist ein Rauschen, das sozusagen mit hindurchgeht durch die gesamte Diktion auch.
Zu den stärksten Szenen des Romans gehörte für mich eine, in der es auf den ersten Blick gar nicht so heftig zugeht. Ferdinand ist zusammen mit seinen Eltern, die ihn besuchen, bei Bekannten des Vaters in diesem Frontstädtchen zum Abendessen, und er stellt da fest, die anderen sprechen eine merkwürdige Sprache. Eine Idiotensprache heißt es dann. Das heißt also, die den Krieg erlebt haben und die bürgerliche Welt, da ist überhaupt keine Verständigung mehr möglich, oder? Ist das auch was man so als Impetus, als großen Trieb dieses ganzen Schreibens von Céline sehen könnte?
Ja, unbedingt. Er entlarvt hier einmal mehr die Kleinbürger, die allerdings nicht nur die Kleinbürger, auch die Großbürger, hier ist ja ein gutbürgerlicher Haushalt, Versicherungsmakler, wo sie zu Gast sind, unten auf der Straße defilieren die Truppen von vier Nationen, Heeren vorbei. Es werden von überall her die Verletzten und Toten herbeigeschafft. Man hört den Kanonendonner und die sitzen in der Belletage im gutbürgerlichen Heim, genießen das Abendessen und berufen sich innerlich auf eine höhere Ordnung, von wegen, also das Gott kann am Ende nicht zulassen, dass die Deutschen sich so austoben. Und auch das ist wieder eine von Celines großartigen Szenen, slapstickhaft und auch wahnsinnig komisch. Ein großer Furor, der ihn da treibt, wo er die Mickrigkeit, die Nickeligkeit, die Unmenschlichkeit der Menschen zeigt, nicht nur an der Front, sondern auch zu Hause.
Man merkt ja beim Lesen sofort, wie ja ungewöhnlich er mit der Sprache arbeitet tatsächlich. Und Sie als Übersetzer müssen das ja sehr genau nachvollziehen. Mhm. Was würden Sie sagen, was macht für Sie Celines Sprache aus?
Es ist erstens auffällig, dass er sich sämtlicher Register des Französischen bedient. Übertriebene Hochsprache kommt hier nicht unbedingt so vor. Manchmal gibt es gestellte Passagen, wie der Pfarrer charakterisiert wird, wie dieser Berufskollege des Vaters charakterisiert wird, wie die Briefe des Vaters charakterisiert werden. Das ist auch geblümt, blumig, geschwollen, daherreden. Und dann geht es über Mündlichkeit in Umgangssprache, in Jargon, in Argot, in Unflat hinein. Also er schafft eine Orchestrierung der Sprache, die es vor ihm so nicht gegeben hat. Es gab bei den realistischen Autoren des 19. Jahrhunderts auch Argot, aber nur in der Figurenrede, um sozusagen die kleinen Leute und auch die Gauner und Handwerker zu charakterisieren. Celine ist derjenige, der erstmals die Umgangssprache des Argot in den Erzähltext hineinnimmt. Also sein Erzähler benutzt diese sämtlichen Schichten der Sprache. Und damit hat er die Möglichkeiten der Literatursprache überhaupt ganz entscheidend erweitert.
Es wird ja immer wieder und in den zurückliegenden Jahren immer mehr darüber diskutiert, ob man oder wie man die literarische Qualität eines Werks schätzen kann, wenn die Person dahinter hochproblematische Positionen vertritt. Also ja, da geht es um diese berühmte Trennung von Werk und Autor, wobei trennen da wahrscheinlich das falsche Wort ist. Man müsste eher von unterscheiden sprechen. Celine ist natürlich ein Paradebeispiel für dieses Problem als der Antisemit, der bekennende Antisemit, der er war. Wie sehen Sie das? Spielen solche Debatten eine Rolle, wenn Sie an die Arbeit gehen?
Für mich ist das sehr wichtig in der Rezeption dieses Autors, das stets mit zu bedenken. Und ich finde auch, man darf da seinen Frieden nicht machen. Es ist eine große Widersprüchlichkeit, die herrscht zwischen beidem. Man muss allerdings auch sehen, dass der Antisemitismus in den Romanen nicht zu Wort kommt. Es gibt gewisse Anklänge, aber die sind noch, würde ich sagen, sanfter als der Antisemitismus, der zu Celines Zeit in Frankreich zum guten Ton gehört hat. Aber man weiß natürlich, dass er in den nicht belletristischen Werken, in seinen Pamphleten und auch in persönlichen Äußerungen unglaublich weit gegangen ist. Die würde ich nicht übersetzen, die gehören in den Giftschrank. Damit sollen sich Romanistinnen und Romanisten beschäftigen. Aber es ist ein Widerspruch und aus diesem Widerspruch, finde ich, kann man sich nicht rausstehlen, indem man eine bequeme Richtung einschlägt und sagt, oh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das wäre zu leicht und es ist ebenso zu leicht zu sagen, ja, gewiss, ein furchtbarer Mensch, aber einer unserer größten Autoren, wie man in Frankreich sehr viel sagt und deswegen sehen wir darüber hinweg. Nein, wir sehen nicht darüber hinweg. Es tut weh, hinzusehen und dieses Hinsehen soll nicht aufhören.
Sie haben es gesagt, Antisemitismus findet sich in diesem Buch jedenfalls nicht. Was aber doch vorkommt, sind klar rassistische Wendungen, würde ich sagen. Auch darüber wird ja sehr heftig diskutiert, wie man damit umgehen soll, mit bestimmten Worten ganz konkret in literarischen Texten. In Ihrer Übersetzung ist jetzt das N-Wort an einer Stelle voll ausgeschrieben. In einer Fußnote dazu erklären Sie, dass der Rassismus des Textes und auch der damaligen Zeit eben gerade nicht bemäntelt werden soll und Sie das deshalb so gemacht haben. War das für Sie schnell klar, dass Sie so verfahren wollten?
Also Celine verwendet diverse rassistische oder auch nationalistisch herablassende Begriffe, zum Beispiel gegenüber Arabern. Das liegt an ihm persönlich, das liegt an seiner Zeit, das liegt an einem Sprachgebrauch, der in Frankreich, als ich Französisch lernte, in den 70er Jahren noch ganz genauso war. Und wie die weißen Franzosen heutzutage über die arabischen Mitbürger, zumal der Vorstädte, reden, das ist auch nicht gerade hübsch. Ich möchte beim Übersetzen dem Rassisten nicht seine Rassismen wegnehmen. Er soll als Rassist erkennbar bleiben. Aber ich zeige in der Endnote, wie problematisch der Sprachgebrauch ist.
Das sagt der Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel über Krieg, den wiederentdeckten Roman von Louis Ferdinand Céline, den er ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das Buch ist mit einem sehr lesenswerten Vorwort von Niklas Bender bei Rowohlt herausgekommen und kostet 24 Euro. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2.
Wir wissen eigentlich nie so genau, was in der Vergangenheit passiert ist, selbst in der eigenen Biografie, weil durch das Erzählen oder auch ins Gedächtnis rufen die Dinge bereits verändert werden. Und das hat mich immer fasziniert, diese Tatsache, dass es ein Gefühl für die Dinge gibt, wie sie gewesen sein könnten, ohne zu wissen, wie die Dinge gewesen sind, ist für mich ein Raum, in dem ich mich kreativ austoben kann.
Der Berliner Schriftsteller Dennis Utlu. Die Suche nach der eigenen Vergangenheit, die eigenwilligen Wege der Erinnerung, trieben Utlu schon in seinem Roman Gegen Morgen um. Und jetzt in Vaters Meer interessiert ihn wieder genau das. Was passiert, wenn wir uns erinnern? Und wann können wir mit der Erzählung unserer Vergangenheit leben, selbst wenn wir wissen, es könnte auch ganz anders gewesen sein? Marie Schöss stellt den Roman vor.
Wir sprachen während der Fahrt nicht mit Worten, nur mit Berührungen, hielten uns an den Händen, die warme Hand meiner Mutter, unsere Finger ineinander verschränkt, unsere beiden Hände, eine Faust auf dem Rücksitz eines Taxis, das uns entlang der Grenze der Welt fuhr.
Die beiden, die hier auf der Rückbank sitzen, wissen genau, von jetzt an haben sie nur noch sich. Junos Vater ist gefallen, wie Dennis Utlu es formuliert, zweimal. Zwei Schlaganfälle in rascher Folge machen aus einem Mann, der ohnehin oft abwesend wirkte, einen tatsächlich abwesenden Vater. Locked-in-Syndrom lautet die Diagnose, die Mutter und Sohn hier mit gemeinsam geballter Faust beantworten. Der Vater, der Ehemann, wird nie mehr eigenständig sprechen, essen, trinken, gehen, lachen können. Aber einfach weg ist er auch nicht. Yunus ist Teenager, als das passiert, und zunehmend sprachlos. Genau diese Sprachlosigkeit ist es, die Dennis Utlu in seinem Roman antreibt und aufbricht. Als wir Yunus kennenlernen, ist er zu einem Mann herangewachsen, der sich seinen Erinnerungen stellt und ins Erzählen kommt. Über seine Jugend, die Rolle des Vaters in dieser Jugend, das eigene Erwachsenwerden, vor allem aber über das Leben des Vaters.
Yunus sagt ja auch irgendwann, ich möchte nur noch meinem Vater in mir folgen und nicht andere Menschen dazu befragen, die ihn vielleicht mal kannten. Weil wir immer, wenn wir, also auch diese Personen im Text, wenn sie über den Vater reden, erzählen sie ja eigentlich mehr über sich. So ist eigentlich jedes Erzählen über jemanden immer auch ein Erzählen über einen selbst. Das weiß dieser Text und versucht damit umzugehen und trotzdem die Geschichte dieses Vaters zu erzählen und dadurch eben gleichzeitig vermittelt, in gewisser Weise die Geschichte des Erzählers zu erzählen.
Und so ist der Roman Vaters Meer viel mehr als eine Vater-Sohn-Geschichte. Es ist die Geschichte eines Vaters, so wie der Sohn sie sich ausmalt. Eine Abenteuergeschichte, die vom kleinen Mardin nahe der syrischen Grenze nach Hannover führt. Die Einsamkeit, Scham und harte Arbeit genauso kennt wie Zärtlichkeit und familiäres Aufgehobensein. Es ist das feinsinnige Porträt des verbliebenen Mutter-Sohn-Gespanns und Junos eigene Geschichte. Als Sohn türkischer Eltern in Hannover aufgewachsen, ist der ganz selbstverständlich im Deutschen zu Hause und weiß trotzdem, dass es mehr Sprachen braucht, um seine Lebensgeschichte zu verstehen. Von der Mehrsprachigkeit erzählt Dennis Utlu nicht bloß. Der Einsatz verschiedener Sprachen gehört zu den vielen berührenden Aspekten dieses Romans unbedingt dazu. In dieser einen Nacht zum Beispiel, die Yunus nicht loslässt, weil es die letzte Nacht ist, in der sein Vater sprechen kann und er ihn abweist, in dieser Nacht also sagt der Vater irgendwann nur noch, in Ordnung, mein Kind.
In Ordnung auf Türkisch heißt Peki.
Ja, das ist ja wirklich eine ganz entscheidende Stelle im Text. Das ist so wirklich ein Schlüsselmoment im Text oder auch nicht nur im Text, sondern in der Biografie dieser Figuren.
In Ordnung, mein Kind, heißt Peki Yavrum.
Das letzte Wort, das er seinem Sohn sagt, ist dieses In Ordnung, mein Sohn, Peki Yavrum. Und das sagt er auf Türkisch. Und auf seiner Suche nach diesem Moment kommt dann Yunus irgendwann bei diesem türkischen Satz an und versucht, von mehreren Seiten, von mehreren Perspektiven zu diesem Satz vorzudringen, was dieser letzte Satz jenseits der Semantik eigentlich bedeuten kann. Und die Übersetzung ist dann in Ordnung, aber Ordnung gibt eben überhaupt nicht wieder, was sich zwischen Vater und Sohn in dem Moment abgespielt hat.
Peki Yavrum heißt, ich küsse dich im Geiste, mein Kind, dass du dich im Augenblick einer Umarmung versperrst und belasse das Thema, auch wenn es mir wehtut. Ich habe dich gehört, ich kann nicht weiter.
Die Zärtlichkeit dieses Moments findet Yunus nicht in einer Sprache, sondern indem er die beiden Sprachen miteinander ins Gespräch bringt. Dieselben Worte in unterschiedlichen Sprachen abklopfend, ihren Klang hin und her wendend, entdeckt er die liebevolle Seite des Vaters. An dessen Härte kommt der Sohn schneller heran. Da ist zum Beispiel dieser Tag, an dem der Vater versprochen hatte, mit einem Kaninchen nach Hause zu kommen, Yunus sich ein Haustier erwartet, sehnsüchtig darauf hofft und stattdessen ein Stück Fleisch kriegt, das er nicht anrührt.
Es gibt diese eine Stelle im Roman, da sagt die Mutter zum Sohn, ich kann es gar nicht fassen, dass du bei deinem Vater von Verrohung sprechen kannst. Das war ein höchst sensibler Mensch. Der hat viel durchgemacht, aber das ist was anderes als verroht sein.
Inhaltlich steckt viel Hartes in diesem Roman. Allein von der Scham der Familie in Deutschland zu lesen, ist ungemein bedrückend. Vom Ton aber ist Vaters Meer ein warmer Roman. Da ist keine Angst zu spüren, große Wörter in den Mund zu nehmen. Auch keine Angst, Gefühl mit gefühlvoller Sprache zu erzählen, wenn sich das für den jugendlichen Yunus richtig anfühlt. Zu spüren ist vielmehr, wie viel Befreiung das Erzählen bereithält. Ein Erzählen jenseits von Gattungsgrenzen übrigens. Bekenntnis und Zeugenschaft stecken in diesem eindrucksvollen Text. Aber wenn Yunus sich den Vater in Erinnerung ruft, wenn er vor Augen hat, wie der selbst aus seinem Leben erzählte, dann blitzt doch auch die Verführungskraft von Märchen- und Abenteuererzählungen auf, von der großen Kraft mündlichen Erzählens.
Marie Schöss über Vaters Meer von Dennis Utlu, erschienen bei Surkamp für 25 Euro. Unsere Kritikerin ist Mitglied der Jury zum Bayerischen Buchpreis und sie hat Utlus Roman gerade für den Preis nominiert. Jeder der drei Juroren darf einen Roman und ein Sachbuch für die Liste vorschlagen. Welches Buch jeweils ausgezeichnet wird, wissen wir am 7. November. Dann debattiert die Jury wieder öffentlich in der Allerheiligen Hofkirche in München. Wer nicht hingehen kann, kann im Radio dabei sein. Die Veranstaltung wird live übertragen auf Bayern 2. Und hier gibt Lisandro Aristimunio aus Argentinien ein musikalisches Bekenntnis ab, weiter an Träume zu glauben und an die Revolution. Cerrar los ojos.
Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente. Vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad, y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel
no hay camino por recorrer. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución.
Illegale Fleischverkäufe und ein Ermittler, dessen Freundin von streikenden Eisenbahnern gefangen genommen wird. Das Setting im neuen Roman von Andrei Kurkow klingt erstmal schräg. Die Geschichte transportiert jedoch viel Historie. Sie spielt im Kiew der Jahre um 1920. Die Sowjets haben die Stadt besetzt, die Lebensmittel sind rationiert. Samson und das gestohlene Herz ist der zweite Teil einer Romanreihe. Für Julie Metzdorf der Hörbuchtipp im Divan auf Bayern 2.
Es hat einen ganz eigenen Reiz, Samson und das gestohlene Herz nicht zu lesen, sondern als Hörbuch zu hören. Denn Samson, dem jungen Ermittler, fehlt ein Ohr. Kosaken haben es ihm abgeschlagen und nun dringen die Geräusche auf der linken Seite völlig ungerichtet in seinen Kopf. Eine wunderbare Parabel auf die Orientierungslosigkeit, die die Welt um Samson prägt. Regierungen wechseln sich ab wie die Jahreszeiten, Revolutionen brechen sich Bahn und scheitern. Verbote, Erlasse, Gerüchte, Streiks, Gewissheiten, Werte, alles kommt und geht, wird umgedeutet und neu interpretiert. Plötzlich soll ein Denkmal für Judas aufgestellt werden, eine Figur, die für Samson bisher für Selbstmord stand und nicht für Heldentaten.
Er ist doch gewissermaßen ein Verräter. Ja, natürlich ist er ein Verräter, stimmte Chalotny bereitwillig zu. Aber Genosse Trotzki hält ihn, warum auch immer, für einen Revolutionär und Rebellen, der sich gegen das religiöse Diktat aufgelehnt hat.
Diesmal soll Samson in einem Mordfall ermitteln. Doch es gibt gar keinen Toten. Die Blutspuren stammen von einem geschlachteten Schwein. Das hindert Samsons Vorgesetzten nicht, ihn wegen illegalen Fleischhandels weiter ermitteln zu lassen. Wer Hörbuchkrimis hört, um die Nerven knistern zu hören, der sollte die Finger von Kurkow lassen. Natürlich ist die Geschichte spannend. Samsons Geliebte Nadjeschda wird entführt. Es gibt Schusswechsel, Tote und ernste Verhöre. Und doch jagt hier nicht eine Wendung die nächste. Kurkow ist der Briefmarkensammler unter den Krimi-Autoren und das ist ein Kompliment. Es geht ihm um den Gesamtzusammenhang. Kurkows eigentliches Anliegen in diesem historischen Krimi ist die komplizierte russisch-ukrainisch-sowjetische Geschichte. Er zeichnet ein Bild Kiews aus diesen unruhigen Tagen, voller Hunger, Armut und Typhus, voller Stromausfälle, Waffen, Holzdiebstählen und abgerissenen Bahnhöfen.
Dem kleinen Samson war der Bahnhof damals wie ein Zarenpalast vorgekommen. Wie haben sie den Bahnhof nur abreißen können? Dachte Samson und versuchte sich Millionen Hände vorzustellen, von denen jeder einen Backstein aus der Wand zog. Doch wie auch immer sie ihn abgetragen hatten, es war geschehen. Sie hatten ihn dem Erdboden gleichgemacht, um ein neues, noch größeres Bahnhofsgebäude zu errichten.
Wie immer entpuppt sich Kurkow auch hier als Meister der Absurdität. Märchenhafte Elemente webt er so geschickt in ansonsten penibel beschriebene Szenen ein, dass man sie kaum bemerkt. Samsons abgetrenntes Ohr beispielsweise liegt in einer Dose in einer Schublade und leistet ihm von dort aus weiterhin gute Dienste als Wanze. Das Absurd-Märchenhafte kombiniert Kurkow mit einer sprachlichen Strenge und Präzision, die fast kindlich anmutet. Loris Kubeng fängt das wohlig-Fremde des Textes mit seiner leicht distanzierten Sprechhaltung auf und überführt ihn in einen nostalgischen Ton, der wie aus fernen Zeiten zu uns dringt. Es ist, als spräche Kurkow direkt aus der Vergangenheit zu uns. Selbst die Liebesgeschichte zwischen Samson und Nadjeschda hat etwas Nostalgisches. Ohne jede Eile bewegen sich die beiden stetig aufeinander zu. Es geht in dieser Liebe nicht um Verlangen, sondern um Fürsorge und Aufmerksamkeit und Bonbons.
Ich habe schon drei gegessen. In mir drin klebt jetzt alles und im Magen drückt es wie wild. Zwei nehme ich noch für meine Eltern mit, eines für meinen Chef. Du hast doch nichts dagegen, oder? Aber woher denn? Jetzt bist du mein allersüßester Held.
Samson und das gestohlene Herz von Andrei Kurkow. Aus dem Russischen von Johanna Marx und Claudia Zecher ist in einer ungekürzten Lesung von Loris Kubeng bei Diogenes Hörbuch herausgekommen. Eine Empfehlung von Julie Metzdorf war das. Und jetzt blicken wir in die nahe Zukunft, in der der Tod ein technisches Problem ist, für das es eine Lösung gibt. Die Schweizerin Petra Ivanov wagt diesen Blick. Eine erfolgreiche Krimi-Autorin, die mit ihrem neuen Buch eine Trilogie beginnt. Kryo, so der Titel der Reihe, Untertitel des ersten Bandes, Die Verheißung. Bei mir im Studio ist Kritikerin Gabriele Knetsch, die das Buch für uns gelesen hat. Wenn man die Themen sieht, die dieser Roman sich so vornimmt, Blutplasmaverjüngung oder digitale Bewusstseinsspeicherung, ist das Science-Fiction, was Ivanov da schreibt?
Ich würde sagen, nein. Sie nimmt Ansätze, die es in der Realität schon gibt, zumindest an denen wird geforscht, und daraus strickt sie, indem sie zuspitzt und noch ein bisschen drauflegt, ihre Krimi-Handlung. Beispiel die digitale Bewusstseinsspeicherung. Forscher interessieren sich derzeit ja tatsächlich für die Frage, ob man Bewusstsein digital machen kann, um es weiterleben zu lassen nach dem Tod eines Menschen. Oder die Blutplasmaverjüngung, die ja eine zentrale Rolle spielt für den Plot des Krimis. Tatsächlich übt das Thema derzeit auch auf die Wissenschaft eine sehr große Faszination aus. Zum Beispiel hat ein Forscherteam in Berkeley untersucht, ob das Blut von jüngeren Mäusen den Altersprozess bei den älteren verjüngt. Und in Stanford haben Biologen herausgefunden, wenn man älteren Mäusen das Blut von Jüngeren spritzt, dann sind anscheinend Hirnzellen tatsächlich nachgewachsen. Um Menschen ging es bei diesen Experimenten aber noch nicht. Aber dahinter steckt natürlich schon der Traum vom ewigen Jungsein.
In Kryo aber geht es eben nicht um Mäuse, sondern um Menschenexperimente, oder?
Ja, das stimmt. Das Blut stammt in Kryo nicht von Mäusen, sondern von obdachlosen Kindern, sogar von Kleinkindern. Und es wird den reichen Menschen, darunter russischen Oligarchen, in einer amerikanischen Schönheitsklinik für viel Geld gespritzt. Ein kleines Kind stirbt sogar im Roman an Herzversagen, weil es die Blutentnahme nicht überlebt. Und diesem Skandal geht ein junger deutscher Arzt, Michael Wild, auf den Grund, bis er plötzlich von der Bildfläche verschwindet. Seine Mutter Julia begibt sich daraufhin auf eine Spurensuche, die der Leser hautnah miterlebt.
Diese Julia ist ja eigentlich Übersetzerin und wird jetzt zu einer Art Detektivin. Wie realistisch ist das?
Naja, so ein bisschen gewollt ist das schon. Aber man kann ja auch sagen, Naivität siegt manchmal. Und so folgen wir ihr auf dieser spannenden Recherche. Sie sucht ja ihren Sohn, guckt sich auch die Chatprotokolle ihres Sohnes an. Und im Zuge der Recherche deckt sie den Skandal auf, den Michael eigentlich aufdecken wollte. Bringt sich damit natürlich auch selbst in Gefahr.
Das klingt spannend. Wie liest sich das Buch denn? Wie ist es geschrieben?
Es ist tatsächlich sehr professionell geschrieben. Also sie kann diese Spannungsbögen wunderbar umsetzen, setzt die Pointen, beherrscht diesen Fluss der Sprache. Es liest sich ganz leicht. Sie konstruiert mehrere parallele Handlungsstränge und die erzählt sie anhand markanter Protagonisten. Die Kapitel dieser Protagonisten montiert sie gegeneinander und verschränkt Geschichten. Sie arbeitet mit Dialogen und am Ende des Kapitels kommt ein pointiert formulierter Cliffhanger, der einen neugierig macht auf die Fortsetzung der Geschichte. Also das Buch liest sich super spannend und ich habe die über 300 Seiten in einem Zug verschlungen.
Also ein echter Page-Turner. Aber in dem Buch werden zugleich sehr ernste, auch philosophische Fragen verhandelt, oder?
Ja, sie nutzt diese leichte Schreibe tatsächlich mit einem Anliegen. Es geht ihr um die Frage, ob die menschliche Natur mit Hilfe von Technologie verbessert werden kann. Mit Hilfe von KI oder auch Biotechnologie, wie im Fall der Verjüngungskuren durch Kinderblut. Das klingt im Moment noch sehr spekulativ. Aber das ist der Ansatz der sogenannten Transhumanisten, die im Buch auch vorkommen. Michael führt viele Interviews bei seiner Recherchereise mit Experten, mit Wissenschaftlern, aber auch Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Und die Dialoge werden von der Autorin genutzt für diese Debatte. Es geht also nicht nur um diese technische Seite, was ist jetzt schon machbar, was wird vielleicht auch in Zukunft machbar sein, sondern auch um die ethische Seite. Was darf der Mensch? Wie weit darf er denn eingreifen in die menschliche Natur? Und natürlich zu welchem Preis?
Und würdest du sagen, dass das gut funktioniert, einerseits so einen spannenden Plot zu entwerfen und andererseits so thesenhafte Dinge auf Dialoge zu verteilen? Kriegt sie das gut hin?
Ich glaube schon. Gut, diese Dialogkapitel sind tatsächlich natürlich dazu da. Ja, sie haben eine Funktion, sie will da ihre Debatte führen. Aber es ist nicht dröge. Also man freut sich, weil die Handlung ist spannend und sie sind gut eingebettet in eine richtig gut konstruierte Story. Und insofern gelingt ihr das durchaus.
In all diesen Debatten, welche Haltung nimmt die Autorin da ein? Das, was du beschrieben hast, Kinderblut für Schönheits-OPs zu verwenden, das ist ja ethisch eindeutig verwerflich. Aber gibt es da auch so Zwischentöne in dem Buch? Eine Faszination vielleicht für das technisch Machbare?
Ich glaube schon, das steckt auf jeden Fall dahinter. Und Petra Ivanov ist ja bei ihrer Recherche selbst tief eingetaucht in diese Welt der technischen Möglichkeiten und der sogenannten Transhumanisten. Kryonik beschreibt sie als eine gruselige, aber auch faszinierende, bislang noch fiktive Möglichkeit, menschliche Gehirne einzufrieren. Ein Unternehmen im Roman bietet genau das seinen Kunden an, und zwar für den Fall, dass dann künftig der technische Fortschritt so weit ist, dass das Bewusstsein über den Tod hinaus gespeichert werden kann.
Die Fortsetzung, der zweite Teil der Trilogie, ist für Februar angekündigt. Wirst du die auch lesen?
Also ich habe auf jeden Fall Lust auf die Fortsetzung bekommen, denn die Autorin macht ja am Ende des Romans mit ein paar ungeklärten Fragen extrem neugierig auf die Fortsetzung. Darunter die wichtigste auch: Wird Michael, dieser skrupulöse Arzt und Menschenfreund, am Ende vielleicht die Seite wechseln?
Gabriele Knetsch über den ersten Band der Kryo-Trilogie der Schweizerin Petra Ivanov. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das Buch ist erschienen im Unionsverlag und kostet 19 Euro. Drei Musikerinnen aus den USA und Kanada, die sich für ein Album zusammengetan haben. Nico Case, Katie Lang und Laura Veers waren das mit ihrem Song über Liebe und Rausch, Delirium. Und jetzt nüchtern werden, sie dürfen wieder rätseln. In der letzten Divan-Ausgabe kutschierte Walli Andreas Gryphius in ihrem Literaturtaxi. Gewonnen hat Anton Funk aus Coburg. Gratulation, ihr Wunschbuch ist unterwegs. Neue Fahrt, neues Glück. Wer ist diesmal dabei?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen?
Möchtest du Lutherbibeln kaufen? Kaum Druckfehler, bestens erhalten.
Also, heute brauche ich ausnahmsweise gerade keine. Wir gehen in die Geschäfte.
Miserabel.
Aus Leiden wird man klug.
Wie kommt es dann, dass ich dumm geblieben bin?
Jetzt machen's keine Sprüche, steigen's ein.
Sicher? Erst gestern Nacht erklärte mir ein Kellner im Café Zentral, keine Hunde, keine Juden.
Ja, aber ich nehme sie doch immer gern mit.
Ich lass mich nicht schlagen.
Wo fahren wir denn hin? Ins Männerasyl in der Blutgasse? Oder haben sie inzwischen was anderes gefunden?
Schön wär's.
Gibt's nichts Neues?
Ich schreibe ein Buch.
Ehrlich?
Jetzt willst du bestimmt wissen, wovon es handelt.
Ja, bitte, wovon?
Ich weiß es selber nicht. Ich hab's doch nicht geschrieben. Vielleicht handelt es eben davon, dass es nicht geschrieben ist.
Geh weiter. Das soll ein Thema sein.
Ja, außerdem, warum noch ein Buch schreiben? Es gibt nur ein Buch und das ist schon geschrieben.
Wie man's nimmt.
Und doch muss ich mein eigenes Buch schreiben, um diesen Schatten zu vertreiben, der auf meine Schwelle fällt. Also frage ich dich, Wally, was soll ich tun?
Haben Sie schon einen Titel?
Mein Leben, soll es heißen.
Mein Leben? Wird Ihre Mutter so ein Buch kaufen?
Wie wär's mit meinen Memoiren?
Oh, noch schlimmer.
Ich komm schon noch drauf.
Wie ist sonst alles im Lot?
Wir haben einen neuen im Männerasyl.
Ehrlich? Und wie ist der so?
Bricht da rein wie ein Bauerntölpel. Nennt sich Grafiker.
Oh je, die schießen in Wien wie Pilze aus dem Boden.
Gibt keine einfachen Antworten, sondern erzählt einem gleich das halbe Nibelungen.
Oh nein, Herr Ratschnano.
Gegen Ausländer hat er was, obwohl er hier bestenfalls Gast ist. Sie sind in der Stadt von Chile, Schnitzler, Schubert, habe ich ihm gesagt.
Na eh, und kennt er die?
Und Gott hält er für tot.
Noch so einer.
Aber Karl May mag er. Als Winnetou starb, musste er weinen.
Ja, ich auch.
Und ich erst. Haben wir also doch etwas gemein.
So, da wären wir.
Oh. Oh, das muss er sein. Er singt gern mal Knödelarien.
Oh je, geil.
Hast du ein bisschen Schmalz? Bei seinem Werbungsgespräch soll er nämlich eine gute Figur machen.
Na, Sie sind viel zu gutmütig.
Ich werde ihm den Hunnenschnurrbart stutzen. Und das Haar bringe ich ihm auch in Form. Ein Seitenscheitel würde was hermachen.
Also diese Singerei.
Ruhe im Puff.
Unverschämtheit. Eine Idee, wen wir da suchen? Dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan 81011 München oder gerne auch per Mail an divan@bayern2.de. Und bitte nennen Sie uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung. Damit verabschiedet sich das Büchermagazin. Im Namen des ganzen Teams bedankt sich fürs Zuhören Beate Meyer-Frankenfeld.
Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast.
Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen.
Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen.
Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Halliard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das.
Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch.
Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das?
Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek.